Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen und das ist eine bekannte Stimme. Ich denke, ihr kennt sie auch nach der zugegebenermaßen kurzen Sommerpause noch. Es ist Florian Zenger von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Flo.
Servus.
Ich habe gerade eben, das ist jetzt überhaupt nicht zum Thema, mal noch so geschaut, wann wir bisher die früheste Folge veröffentlicht haben. Es war der 25.07., also so früh dran waren wir noch nie, aber Flo, es ist durchaus nötig, denn wir alle erinnern uns, der 1. FC Nürnberg ist abgestiegen und befindet sich ja ein bisschen im Umbruch. Es gibt einen neuen Trainer, über den wollen wir gleich sprechen. Es gibt namenhafte Abgänge und mittlerweile auch den ein oder anderen Zugang und wir wollen mal so ein gewisses Zwischenfazit ziehen, um uns einfach mal einen Überblick zu verschaffen und dann ja in knapp 4 Wochen, wenn die Saison losgeht, nicht da irgendwie ja ins Ungewisse zu blicken. Lass uns anfangen mit dem neuen Trainer des 1. FC Nürnberg. Es ist viel diskutiert worden. Soll es überhaupt einen neuen Trainer geben oder sollte Boris Schommers dann letzten Endes ja die Chance bekommen, die Mannschaft zum Wiederaufstieg zu führen? Man hat sich dafür entschieden, jemanden neuen zu holen und es wurde Damir Kanadi. Jemand, der, behaupte ich, in Deutschland ein sehr unbeschriebenes Blatt ist, einfach aufgrund der Tätigkeiten oder der Arbeitgeber, die er bisher hatte. Du hast dich mit ihm beschäftigt, welche Art von Fußball er in der Vergangenheit hat spielen lassen, welche Art von Fußball er spielen lassen möchte in Nürnberg. Fass doch mal zusammen, zu welchen Erkenntnissen du gekommen bist.
Ja, also das basiert jetzt vor allem auf den letzten 2 Jahren in Athen, wo auch die Datenlage relativ gut ist. Rapid, die Zeit habe ich mir auch angeguckt, allerdings gab es da eben nur, ich glaube, 13 Meisterschaftsspiele, da wird es schon schwierig, dann wirklich was rauszufinden, wo man sagen kann, da hat sich was entwickelt. Es waren ein paar Aspekte anders als sonst. Von daher weiß ich nicht, inwiefern das dann auch das Bild verfälscht hätte. In Athen hat er relativ klares Konzept in Sachen Geschwindigkeit gehabt, also Tempo-Fußball spielen lassen. Kanadi spricht da selber von schnell in die Spitze gehen, quasi der erste Blick des Spielers, wenn er erobert, muss immer in die letzte Linie gehen, kann ich den Pass spielen. Das heißt, da relativ schnell umschalten, relativ viel Tempo gehen, gleichzeitig Ballkontaktzeit minimieren, einfache Bälle spielen, gibt diesen schönen Satz, das Einfache ist das Geniale, der von ihm kommt. Also in der Hinsicht arbeiten. Und was auch sehr interessant ist, also jenseits des Tempos, ist, dass er viel aggressiver pressen lässt, als das, was wir in den letzten Jahren in Nürnberg gewohnt waren. Also da gibt es ja so statistische Werte, die sich zum Beispiel diesen PPDA-Wert, also was quasi heißt Defensivaktionen pro gegnerischen Pass. Und da sind also Kanadis Mannschaften eigentlich immer wesentlich aggressiver und haben mehr Defensivaktionen, als wir das jetzt unter Kölner oder unter Schommers gespielt haben, wobei ja teilweise, also gibt es gerade in der letzten Saison, hatte der Club ja den höchsten PPDA-Wert, also den schwächsten Wert in der Kategorie, der je gemessen worden ist in den großen 5 Ligen in Europa, seit es diese Datenerfassung gibt, was jetzt zugegebenermaßen nicht so lange ist. Das heißt, da ist die andere große Umstellung, es wird viel gepresst, es wird früher gepresst, das hat man zum Beispiel im Testspiel in Lichtenfels schon auch gemerkt, dass er so gecoacht hat, dass er den Leuten immer gesagt hat, pass auf, du musst dich zum Ball orientieren, sofort das Pressing ausüben, auch an Spieler, die es vielleicht jetzt nicht mehr gewohnt waren oder wo schon, wenn schon 2 Leute da sind. Das heißt, viel aggressiv auf den Spieler gehen, ohne dabei faul zu spielen. Das ist auch so die Balance, die man halt finden muss. Also das sind so die 2 großen Bausteine, sind eben dieses aggressivere, forschere Pressing und dann im Offensivspiel auch die Geschwindigkeit. Und dieses Pressing und die Geschwindigkeit hängen natürlich mit zusammen. Ball schnell erobern und sofort den Ball in die Spitze spielen.
Ja, je weiter in der gegnerischen Hälfte man den Ball bekommt, umso kürzer ist der Weg zum Tor. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Wie beurteilst du den Ansatz im Hinblick auf die zweite Liga? Ich meine, die Erfahrung, die der 1. FC Nürnberg in den vergangenen Jahren in der zweiten Liga und damit ja auch wir sammeln durften, die ist nicht gerade klein. Mannschaften neigen dazu, dem 1. FC Nürnberg den Ball zu geben, den Favoriten ja in die Verlegenheit zu bringen, das Spiel zu machen. Siehst du seinen Ansatz dafür geeignet?
Es ist sicherlich so, dass man im ersten Moment denkt, ja, Moment, das ist aber doch eher eine Außenseitertaktik. Und wenn man dann guckt, die Mannschaften, mit denen er Erfolg hatte, nämlich Atromitos und Altach, waren auch eher Außenseitermannschaften. Deshalb bin ich ganz gespannt, wie er diesen Ansatz so ein bisschen anpasst, weil ich denke nicht, dass er, wie du richtigerweise sagst, allein mit dem Ansatz, ja, wir schauen einfach, dass wir irgendwie abwarten, den Ball holen und dann schnell kontern, so wahnsinnig viel Erfolg gerade jetzt hat, wenn man als Absteiger in eine Liga kommt. Andererseits glaube ich schon, dass der Tempoansatz einer ist, der in der zweiten Liga sehr gut funktionieren kann, wo man ja auch durchaus Abwehrreihen hat, die etwas langsamer sind. Also das haben ja unsere Stürmer leidlich erfahren, dass die in der zweiten Liga teilweise dann doch noch relativ gut mitkamen, sowohl tempomäßig als auch gedanklich von der Geschwindigkeit her, und dass das in der ersten Liga dann eben nicht mehr funktioniert hat. Von daher glaube ich, so ein konsequenter Ansatz kann durchaus funktionieren, und mehr Pressing finde ich persönlich eigentlich auch einen guten Ansatz. Inwiefern man das dann auf den Platz bringt, ist wieder was anderes. Inwiefern dann nicht auch Gegner das ausnutzen können, also das hat man jetzt in den ersten Testspielen selbst gegen die unterklassigen Gegner auch schon gesehen, also die Absicherung, gerade wenn man hoch steht und wenn man den Ball früh kriegen will, die war noch nicht so gegeben. Also in Bayreuth war man konteranfällig, selbst gegen Ammertal gab es ein paar Situationen, wo man gemerkt hat, ja, da fehlt jetzt dem Gegner, die Mittel fehlen, um den Konter auszuspielen, aber da hätte es schon gefährlich werden können. Also von daher, da gibt es auch noch Arbeit, wie du vorhin schon gesagt hast, es sind ja noch 4 Wochen, und es wird sicherlich auch im Laufe der Zeit noch weitergehen, dass man da sich reinarbeitet. Aber insgesamt glaube ich schon, dass zumindest Teile des Ansatzes Erfolg bringen können, wenn man eben, und da sind wir jetzt beim Aber, die Absicherung auch hinkriegt.
Und wenn man natürlich das geeignete Spielermaterial dafür hat, das wird jetzt so ein bisschen, ja, letzten Endes dann natürlich auch Inhalt des heutigen Podcasts sein. Wir wollen uns anschauen, wer den 1. FC Nürnberg verlassen hat, wer neu hinzugekommen ist und inwiefern diese Spieler in das Anforderungsprofil passen und wo, ja, deiner Meinung nach, Flo, noch Lücken herrschen im Kader des 1. FC Nürnberg. Anfangen wollen wir gleich mit den Abgängen des 1. FC Nürnberg. Reichlich waren da schon, ja, vor Wochen bekannt, aufgrund der Leihen, die der FCN abgeschlossen hat. Aber der ein oder andere Spieler hat den FCN auch gegen Ablöse verlassen. Wer das war und wohin es ging, hört ihr gleich hier auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf
meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Der erste FC Nürnberg wurde von folgenden Spielern bereits vor Wochen verlassen, nämlich Timothy Tillmann, Robert Bauer, Julia Kubo, Mateusz Pereira, Ivo Iličević und Edgar Salli, unser aller Lieblingsspieler hier im Podcast. Das waren ja letzten Endes Abgänge, Flo, die waren ja absehbar, die haben sich abgezeichnet, wenngleich da vielleicht bei Pereira mal so ein kleiner Hoffnungsfunke da war, dass er womöglich doch bleiben könnte, der sich letzten Endes ja aber als völlig utopisch erwies. Darüber hinaus gab es jetzt in den letzten Wochen, insbesondere auch in den letzten Tagen, noch 4 Abgänge, die wir uns nochmal ein bisschen genauer angucken wollen, nämlich die von Fabian Pretlo, Eduard Löwen, Tim Leibold und Everton. Anfangen wollen wir mal mit Fabian Pretlo, der als, du hattest es auf Clubfans United auch geschrieben, Stammtorhüter aufgestiegen ist, dann auch Stammtorhüter zunächst in der ersten Liga war, letzten Endes nach schwachen Leistungen aus dem Tor rausflog und nach der Vertragsverlängerung ja, von Christian Matenia jetzt 2 Perspektiven hatte, nämlich entweder er reiht sich da klar als Nummer 2 ein, mit 24 Jahren als Torhüter vielleicht nicht unbedingt die beste Option, er hatte ja mehrfach betont, dass er Stammtorhüter irgendwo sein möchte, oder er wechselt den Verein und so ist es letzten Endes gekommen, er ist jetzt zum VfB Stuttgart gegangen und ja, letztlich ist es wahrscheinlich ein Abgang, den der FCN verschmerzen kann und wo man jetzt noch wenigstens ein bisschen Geld, 300.000 werden kolportiert, eingesammelt hat.
Ja, das also war für mich auch die wahrscheinlichste Variante, nachdem so klar war und also sich der Verein so klar positioniert hat, dass er gesagt hat, Matenia ist unser Mann, also ein größeres Zeichen als jemandem einen 5-Jahres-Vertrag geben, kann man eigentlich da gar nicht setzen, dass man auch bei ihm auf die Entwicklung in den nächsten Jahren setzt und sagt, der bleibt Stammtorwart, egal was ist. Da kann dann, wie du richtig sagst, da kann man mit 24 nicht sagen, ja, da setze ich mich jetzt halt dann mal die nächsten 5 Jahre auf die Bank und dann ist jeder dieses schöne Batman- und Robin-Duo, kennt dann jeder und dann haben wir uns alle lieb und das war's dann und dann spiele ich halt, was weiß ich, ein paar Vorbereitungsspiele und ab und zu im Pokal und das war's dann. Also die Entscheidung ist nachvollziehbar und das war, denke ich, auch für alle durchaus sinnvoll, dass da noch was rauskommt, dass er dann gerade nach Stuttgart geht, wo er jetzt ja wahrscheinlich auch nicht die Nummer 1 ist, sondern mit Gregor Kobel einen Spieler vorgesetzt bekommen hat, der da dann erstmal, zumindest fürs nächste Jahr, auf Nummer 1 ist. Das ist dann wieder was anderes, aber das braucht einen als FCN jetzt nicht so wahnsinnig zu interessieren, sondern da kann man sagen, ja, also das war jetzt für Bredlo war es gut, dass er gegangen ist und für den Club ist auch wahrscheinlich verschmerzbar, wie du sagst, da ist halt jetzt die Frage, tut man noch was oder sagt man geht mit Patrick Glant und Jonas Wendlinger in die Saison und schaut, hofft erstens, dass Matenia sich nicht verletzt und zweitens, wenn es dann so wäre, dann würde man eben auf einen der beiden anderen, entweder den eher alten oder den eher jungen setzen.
Ja, darf man abwarten oder gespannt sein, wie sich der FCN dann letzten Endes dahingehend entscheidet. Vielleicht pokert man da auch ein bisschen, schaut, wie es bis zur Winterpause läuft, wie sich Wendlinger vielleicht auch entwickelt und entscheidet im Zweifelsfall erst da, ob man noch jemanden holt. Aber Torhüterposition, da hat der FCN ein Zeichen gesetzt und sofern sich Christian Matenia nicht verletzt, ist das wohl eine der Baustellen, die beim FCN relativ klein ist, beziehungsweise nicht vorhanden. Spieler Nummer 2, Eduard Löwen, da stand der Abgang, ja, wahrscheinlich fest zum Zeitpunkt, als eben auch der Abgang von Julia Kubo schon feststand. Die Frage war nur immer, wohin geht es? Lange Zeit sah es so aus, als würde es zu Eintracht Frankfurt gehen, dann zwischenzeitlich so ein bisschen, als wäre Augsburg. Das Ziel der Wahl letzten Endes wurde es irgendwas dazwischen, nämlich Hertha BSC. Hertha, ja, in den letzten Jahren immer mal wieder gern gesehene Adresse für junge Clubtalente, ist ein bisschen wie bei Schalke, nach Marvin Plattenhardt und Niklas Stark jetzt Eduard Löwen dahin gegangen. 7 Millionen plus eventuelle Bonuszahlungen stehen da im Raum. Ja, und nach allen Äußerungen, die er, wie gesagt, getätigt hat, war das dann auch irgendwie absehbar? Löwen fühlt sich zu höheren Berufen, möchte in der ersten Liga spielen. Die ja, U21-EM-Teilnahme rechtfertigt das sicherlich auch irgendwo. Dem FCN bricht damit natürlich ein Baustein weg. Gleichzeitig spült es sehr viel Geld in die Kasse. Und ja, jetzt ist da so ein bisschen der Kosten-Nutzen-Faktor, den man wahrscheinlich auch abwägen muss. Davon abgesehen, dass man natürlich Reisende nicht aufhalten sollte. Ich persönlich muss gestehen, ich stehe diesem Transfer sehr positiv gegenüber. Zum einen, weil ich bei Löwen nicht den nächsten Entwicklungsschritt gesehen habe, den ich mir erhofft habe. Und ein bisschen anzweifle, ob der in der zweiten Liga jetzt unbedingt gekommen wäre. Und zum anderen 7 Millionen Euro für den ersten FC Nürnberg einfach eine ganze Menge Geld sind. Wie geht's dir?
Ähnlich. Also aufgrund der Summe, also lass es etwas mehr als 7 sein wahrscheinlich sogar. Und wahrscheinlich auch, also was man jetzt so hört, die Klauseln, die da drin stecken, sind alle durchaus erfüllbar. Also es ist jetzt nicht so, dass diese 10 Millionen, die da das Gesamtvolumen umfasst, wenn alle Klauseln greifen, dass die völlig unerreichbar wären, also was weiß ich, 50 Länderspiele oder irgend sowas, sondern, und Hertha muss dreimal Meister werden oder so, sondern das ist schon, also ist wohl erreichbar, was man so hört. Und von daher ist es dann einfach ein Paket, wo man sagen muss, das nimmt man auch, wie du sagst, weil der Schritt jetzt eben nicht in der Form gekommen ist, wie man sich vielleicht erhofft hat. Andererseits lag das natürlich auch so ein bisschen an dieser etwas verknatschten Situation mit Michael Köllner, wo dann Löwen relativ wenig gespielt hat. Der hätte sich vielleicht in einem Umfeld, wo er viel gespielt hätte, auch anders entwickelt. Also von daher, ich sehe durchaus das Potenzial bei ihm. Also ich habe ihn ja eigentlich seit er in Nürnberg ist, auch schon vorher in der U21 verfolgt und habe also auch da schon gesehen, dass da sehr, sehr viel Potenzial da ist. Aber Potenzial ist das eine und dann das dann eben konsequent immer auf den Platz bringen, ist das andere, Entscheidungen und so weiter. Da hat er schon noch einiges zu lernen. Also, dass er jetzt bei dieser U21-EM gar nicht gespielt hat, das, obwohl Deutschland alle Spiele in dem Turnier gemacht hat, zeigt dann schon auch, dass er in seinem Jahrgang zwar eben zu den Top 25 gehört, aber nicht zu den Top 10. Und da muss man eben dann einfach abwarten, wie sich das in Berlin entwickelt. Ich glaube, mit Ante Čović hat er jetzt einen Trainer, wo er sich durchaus gut entwickeln kann. Aber das ist eben für einen Club im Vergleich zu dem Geld, das da eingespielt wird, einfach eine Überlegung, wo ich sage, muss man eigentlich letztlich machen. Und aufgrund, wenn wir jetzt dann später auf die Neuzugänge gucken, glaube ich, ist da auch gut kompensiert worden.
Ja, darauf kommen wir noch zu sprechen. Zur Ehrenrettung von Eduard Löwen sei natürlich erwähnt, dass Stefan Kunz, also der Trainer der deutschen U21, eine sehr enge Rotation hat spielen lassen, anders als mancher seiner U21-Trainerkollegen. Deswegen gab es durchaus einige Spieler, die ja nicht zum Einsatz kamen, aber soll nicht mehr unsere Baustelle sein. Lass uns auf die jüngsten beiden Abgänge blicken und ja, da haben wir uns mal einen O-Ton noch eingeholt von einem HSV-Fan. Tim Leibold und Everton sind beide zum Hamburger SV gewechselt. Christian aus der HSV Klönstuf hat es für uns mal so ein bisschen aus HSV-Sicht beleuchtet und das hört ihr jetzt.
Ja, moin moin, hier ist Christian aus der HSV Klönstuf. Der Felix bat mich um ein paar Worte zu den Neuverpflichtungen beim HSV, die wir vom 1. FC Nürnberg praktisch geholt haben. Da geht es einmal um Tim Leibold. Da ist am vergangenen Wochenende die Bestätigung vom HSV gekommen und aktuell heute dazu dann noch Everton, wo das eben dementsprechend auch bestätigt worden ist. Ja, fangen wir bei Everton an. 2 Millionen Euro Ablöse, 30 Jahre alt, 1,88 Linksfuß, erfahrener Mann mit 18 Bundesligaspielen, 52 Zweitbundesligaspielen, 4-mal im DFB-Pokal und 23-mal in der Euroleague kam er zum Einsatz. Ein kleiner Wandervogel, der wohl schon bei so 10 bis 12 Vereinen tätig war. Seine Hauptposition ist die Innenverteidigung. Wenn man sich den Kader anschaut, haben wir da oder sind wir da eigentlich ganz gut besetzt. Auf der anderen Seite ist es so, dass mit Van Drongelen höchstwahrscheinlich noch ein Spieler den HSV verlassen wird. Dazu haben wir Papadopoulos, der ja nicht planbar ist, und mit Bates soll es angeblich so sein, dass er bei einem ja, moderaten Angebot den Verein verlassen darf. Und bei Gideon Jung, der soll, oder den sieht Hacking eher im defensiven Mittelfeld. Dazu haben wir zwar noch junge Spieler mit Ambrosius und Knost, die haben aber bisher auch keine Rolle gespielt. Also von daher ist die Verpflichtung mit so einem erfahrenen Haudegen wie Everton schon sinnvoll. Auch Dieter Hacking hält sehr, sehr viel von ihm. Die zweite Verpflichtung ist Tim Leibold. Am vergangenen Wochenende bestätigt, Ablöse 1,8 Millionen, 1,74 groß, Linksfuß, 25 Jahre, 32 Bundesligaspiele, 70 mal in der zweiten, 54 mal in der dritten und zweimal in der Regionalliga stehen zu Buche, dazu 9 mal im DFB-Pokal. Seine Hauptposition ist der linke Verteidiger. Und da haben wir natürlich aktuell einen sehr, sehr starken Spieler im Kader mit Santos. Allerdings steht er eben auch kurz vorm Abgang. Vermutlich wird in den kommenden Tagen die Bestätigung erfolgen, dass er nach St. Petersburg wechselt. Ja, hinter Santos haben wir so ein bisschen eine Lücke. Da ist noch Wagnumann, der ist allerdings erst 18 Jahre alt. Und ansonsten als Zweitposition könnten da auch noch Van Drongelen oder eben Everton, Ducciak oder Sakai spielen. Sakai und Van Drongelen könnten den Verein aber noch verlassen. Also von daher zwei sinnvolle Verpflichtungen, beide mit Erfahrung, beide nicht so jung. Und in der vergangenen Saison hatten wir eben das Problem, dass ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat und wir insgesamt wenige Stützen hatten, wenige Leader und beide zählen, glaube ich, auch in diese Kategorie. Von daher aktuell würde ich sagen, sinnvolle Verpflichtung. Ob es dann auch klappt, wird sich natürlich dann dementsprechend in der Zukunft zeigen. Ja, das war es dann aus Bremen vom HSV über den HSV und schönen Gruß, Felix.
Ja, Flo, der erste Abgang war am Wochenende zu vermelden. Tim Leibold verlässt den ersten FC Nürnberg jetzt doch, möchte man irgendwie sagen. Es zog sich etwas, es gab diverse Meldungen, dass wenn der VfB Stuttgart die Klasse hält, Tim Leibold dahin wechselt. Und es war so ein bisschen ein Theater, das dann da aufgeführt wurde. Tim Leibold nahm das dann zum Anlass, um einen Wechsel nach Barcelona quasi zu verkünden. Letzten Endes ist er jetzt doch gegangen. Und wohl, ja, was man so lesen darf, obwohl es die angeblich nicht gibt, via Ausstiegsklausel. Und ja, das Ganze zu einem Liga-Konkurrenten, bei dem er sich scheinbar bessere Chancen ausrechnet, wieder in die erste Bundesliga aufzusteigen. Tim Leibold wäre sicherlich gesetzt gewesen beim ersten FC Nürnberg, hinterlässt jetzt natürlich auch ein Loch da auf der Linksverteidigerposition. Und das ist ein Abgang, der mir persönlich so ein bisschen schmerzt, weil ich nicht sehe, dass wir da jetzt sofort irgendwie eine Alternative A im Kader haben. Da irgendwie, Leute seines Kalibers reihenweise zur Verfügung stehen würden. Linke Verteidiger sind ja immer so ein bisschen rar gesät und wer weiß, wie sich der Abgang von Tim Leibold noch auf das Mannschaftsgefüge rund um Sebastian Kerk und Hanno Behrens auswirkt. Deswegen, stehe ich dem Abgang tatsächlich sehr kritisch gegenüber, aber Ausstiegsklausel, wenn sie denn so vorhanden ist, da kann man dann wenig machen. Wie siehst du den Abgang von Tim Leibold zum Hamburger SV?
Ja, also Für beide Transfers gilt erstmal, der HSV verschlechtert sich auf jeden Fall im Vergleich zur Vorsaison, weil Douglas Santos und Rick van Drongelen sind andere Kaliber als Everton und Tim Leibold. Das heißt aber nicht, dass es nicht reicht. Tim Leibold ist ein absolut, ich würde sogar sagen, guter Zweitliga-Linksverteidiger. Das heißt, da haben sie sich für kleines Geld verstärkt, oder nicht verstärkt, aber falsche Wort, aber haben sich jemanden für kleines Geld geholt, der in der zweiten Liga absolut auf dem oberen Level mitspielen kann. Und wie du sagst, kann man als Verein dann wenig machen, kann man sich so ein bisschen drüber ärgern, auch drüber, wie es abgelaufen ist. Es muss ja wohl so gewesen sein, dass das alles sehr, sehr spontan für die und überraschend auch für die Mannschaft kam. Dass also das erst nach dem Testspiel in Ammertal bekannt geworden ist, dass auch das so ein bisschen gegen das geht, was hinterlegt worden ist beim Vorstand, weil beim Vorstand wohl, was man hört, hinterlegt war, wenn ich gehe, gehe ich zum Erstligisten, was dann auch wieder so die etwas kalte Abschiedsbotschaft des FCN erklärt. Das sind so alles, also so aus einer emotionalen Sicht kann ich dann auch dieses Wehtun noch mehr verstehen, weil es dann eben so jemand ist, der durchaus, wie du sagst, so diesen so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft auch ausgemacht hat in den letzten 4 Jahren, aber eben dann den Abgang doch eher unrühmlich passiert ist, eben auch, weil er nochmal die Bildgeschichte kommentiert hat und es auch andere Aussagen gibt, die, wo er jetzt sagt, die hätte er in dem Kontext nicht so getätigt, sondern, aber die halt dann alle in eine Richtung zielen und da gilt dann der Si Tacuisses, Philosophos Mansissis dann halt mal wieder. Also einfach mal Klappe halten, so wie Löwen es eigentlich gemacht hat. Da gibt es ganz wenig Aussagen in die Richtung, sondern da war eigentlich von Anfang an klar, bei Abstieg ist er auf jeden Fall weg. Gibt auch andere Spieler, die sich da etwas bedeckter halten. Aber wenn man dann so offensiv damit umgeht, dann muss man halt auch damit leben, wenn man ein bisschen Gegenwind kriegt. Sportlich bin ich jetzt erstmal bei dir, sage ich, habe keine Sofortablösung. Allerdings hat man so perspektivisch mit Fabian Nürnberger tatsächlich jemanden, wo ich sage, der könnte es schaffen, weil er ein sehr gutes Antizipationsverhalten hat und sehr gut pressen kann und damit auch so ein bisschen in diesen Kanadi-Fußball passen würde. Andererseits kann man natürlich, also das ist für mich auch völlig klar, dass man jetzt auf der Position was tut, weil man sagt, nicht mit Nürnberger beziehungsweise Ekin Çelebi ist auch Linksverteidiger, der ist dann nochmal ein Jahr jünger, also dass man nicht mit so jungen Spielern einfach in eine Saison geht, sondern sagt, wir holen uns noch jemand erfahrenen oder erfahreneren auf der Position und versuchen es dann, also das ist auf jeden Fall eine Baustelle, die geklärt werden muss, um das mal einzuordnen. Da kann man dann theoretisch aber auch, wenn man Glück hat oder wenn man gut scoutet, jemanden holen, der, wo man dann sagt, man verschlechtert sich im Vergleich zu Tim Leibold nicht oder nur unwesentlich. Andererseits hast du natürlich auch recht, Linksverteidiger ist jetzt nicht so die Position, wo es ganz, ganz viele gibt.
Ja, Innenverteidiger hat der erste FC Nürnberg immerhin noch. Das steht auf der Habenseite. Lukas Mühl und Georg Markreiter sind beide noch zumindest Bestandteil des Kaders des ersten FC Nürnberg. Everton ist es nicht mehr. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du vor ein paar Wochen schon mal einen möglichen Abgang Evertons auf Twitter kommentiert und da bei seinem Leistungsvermögen eben die ganze Problematik des Spielers Everton gegenübergestellt. Vielleicht kannst du das einfach nochmal kurz zusammenfassen, was damals die Quintessenz des Spielers Everton beim ersten FC Nürnberg oder in seiner gesamten Karriere letzten Endes war und warum ein Abgang vielleicht gar nicht so sehr schmerzt, wie es auf den ersten Blick scheint.
Also das ist jetzt, schicke ich mal vorweg, das ist perspektivisch gedacht. Also man muss ja bei so einem Spieler in dem Alter dann auch überlegen, macht es Sinn, einen Spieler noch zu halten? Wenn man sich es jetzt mal anschaut, also Everton, kann man ja gleich sagen, hat sich justament wahrscheinlich beim Fithalten jetzt, wo er sich individuell fit halten sollte in Hamburg, an der Leiste verletzt, wird also wahrscheinlich, soll langsam an die Mannschaft rangeführt werden in Hamburg, wird also wahrscheinlich den Saisonstart verpassen. Das wäre also dann der 5. Saisonstart in Folge, den er entweder wegen Verletzung oder wegen Trainingsrückstand verpasst. Das spricht eben auch alles dafür, dass er sich in der Sommerpause nicht fit hält. Also da hört man auch wieder, also Michael Kölner hat da mal einen Satz gesagt, der könnte Champions League spielen, wenn er eben eine andere Einstellung gerade in den Sommerpausen hätte. Das wird jetzt damit wieder unterstrichen. Gleichzeitig ist der, also Vertrag lief ja noch ein Jahr, aber wäre bei Vertragsende 31 gewesen. Und um den 30. Geburtstag rum, kurz nach dem 30. Geburtstag, fällt meistens eben die Leistung bei Feldspielern doch enorm ab. Da gibt es so Untersuchungen und so weiter. Also die Klippe hinter 30 ist relativ steil. Das heißt, nochmal verlängern wäre wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig sinnvoll gewesen. Vor allem, weil Everton dann sicherlich auch wieder höhere Bezüge verlangt hätte. Das heißt, man muss sich überlegen, was macht man? Und die sinnvollste Überlegung, dann in dem Fall ist tatsächlich zu sagen, ja, wir geben ihn ab, weil wir jetzt noch Geld kriegen im nächsten Sommer, Ausstiegsklausel hin oder her jetzt, im nächsten Sommer gibt es kein Geld mehr. Verlängern will er nicht oder nur zu stark erhöhten Bezügen. Will ich mit einem 31-Jährigen wirklich nochmal verlängern, gerade wenn das jemand ist, der sehr verletzungsanfällig über den Sommer ist, wo die Kurve nach unten geht. Deshalb auch da perspektivisch gesprochen wahrscheinlich sinnvoll, den jetzt abzugeben. Dazu gibt es da noch so statistische Werte, wo man sagt, so weit weg von Mühl und Margreiter ist er nicht. Also wo er deutlich besser ist, das kann man auch ganz klar sagen, ist im Kopfballspiel. Da schlägt er alle ganz, ganz deutlich. Andererseits ist er jemand, der wenig Pässe spielt, der viele Querpässe oder kurze Pässe spielt, also der auch für so einen Tempoaufbau, den jetzt Kanada die wieder haben will, nicht so unbedingt geeignet ist. Gleichzeitig ist es so, er spielt häufiger faul als Mühl oder Margreiter im Kader, hat trotzdem bei den langen Bällen auch noch eine schlechtere Passgenauigkeit. Das sind alles so Sachen, wo man sagt, insgesamt im ganzen Paket, also gerade wenn man so eben auch das Alter mit einberechnet, ist es ein Transfer, den man machen kann, der aber natürlich trotzdem im Bezug auf das Jetzt, also gerade auf die abgelaufene Saison, durchaus riskant ist, weil man natürlich sich immer dem Vorwurf aussetzen muss, ja, wir haben jetzt quasi den konstantesten oder den besten Innen- oder den defensiv stärksten Innenverteidiger abgegeben. Das ist die Zwickmühle, in der Palikuccia letztlich war. Er hat wohl keine Anstalten gemacht, nochmal zu versuchen zu verlängern, sondern gesagt, naja, dann geht er halt. Und ich finde die Entscheidung absolut nachvollziehbar, eben aus genannten Gründen. Heißt aber nicht, dass sie, aber das bei Transfers immer so, nicht ohne Restrisiko ist.
Ja, hast du absolut richtig zusammengefasst. Das ist natürlich nie ohne Risiko. Werte Hörerinnen und Hörer, Sie wurden Zeuge von Die Kunst zu gewinnen, Moneyball mit Florian Zenger in der Hauptrolle. Ja, das waren die Abgänge des ersten FC Nürnberg, zumindest die, für die es Geld gab, eingeschätzt von Flo Zenger von Clubfans United. Wir wollen uns dann jetzt im restlichen Podcast den Neuzugängen des ersten FC Nürnberg widmen. Die sind vor allem eher in der Offensive verortet. Da wird schon ein bisschen deutlich, wo vielleicht beim FCN der Schuh noch zwickt. Wollen dann abschließend noch zusammenfassen, wo man noch tätig werden muss, wo Palikuccia ja noch nachbessern muss. Das alles gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Der erste FC Nürnberg hat zwei Verteidiger abgegeben, dazu mit Eduard Löwen noch jemanden fürs zentrale Mittelfeld, Außenverteidiger. Robert Bauer wurde ja ebenfalls wieder nach Bremen zurückgeschickt und folgerichtig hat man einen neuen Rechtsverteidiger beim ersten FC Nürnberg verpflichtet und das ist Oliver Sorg. Er kam ablösefrei von Mitabsteiger Hannover 96. Wer Oliver Sorg ist, muss man glaube ich niemandem mehr groß erklären. Den sollte jeder, der in Deutschland ein bisschen fußballaffin ist, mittlerweile kennen, wie er sich bei Hannover 96 in den letzten Jahren präsentiert hat. Das wollen wir euch jetzt trotzdem noch mal ein bisschen näher bringen. Und das tut für uns Tobi von Hannover liebt, dem ehemaligen Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Einschätzung von Tobi über Oliver Sorg.
Tja, liebe Nürnberger, schwierige Frage. Olli Sorg, ja, das ist auch so einer, da haben sich jahrelang in Hannover die Geister gestritten. Er ist vor 4 Jahren nach Hannover gekommen, damals aus Freiburg, hatte da ein Länderspiel schon gemacht, 2014, und ist dann zum 1.7.2015 nach Hannover gekommen. Hat hier in den 4 Jahren, ich glaube, insgesamt 91 Spiele gemacht. Also wenn man das durch 4 teilt, kommt man irgendwie so auf 22, 23 Spiele pro Jahr. Und ich finde, das sagt relativ viel über ihn und über seine Zeit hier aus. Er war schon durchaus ein wichtiger Baustein. Er hat irgendwie immer den Anschluss gehabt an die Startelf, war aber nicht immer Startelf-Kandidat. Wir hatten dann unter anderem mit Korb einen Konkurrenten auf der Position, hatten auch noch mal ein paar andere zwischendurch, die es versucht haben, ihn zu verdrängen. Aber so wirklich ins zweite Glied rutschen konnte er dann tatsächlich nie, oder beziehungsweise man konnte ihn dahin nie verdrängen. Und so war er dann doch immer wieder da. Und unter André Breitenreiter kam es dann auch, dass er nicht nur rechter Verteidiger gespielt hat, was ja eigentlich so seine Position ist, wenn man sich seine Karriere anguckt, sondern öfter auch in der Fünferkette bei den 3 Innenverteidigern den rechten Innenverteidiger gegeben hat. Das war in Hannover, wenn ich das richtig erinnere, häufig auch aus so ein Stück weit aus der Not heraus geboren, weil wir einfach nicht genug Innenverteidiger hatten. Aber da gefiel er mir tatsächlich besser, meistens zumindest, als rechter Verteidiger. Dazu kommt aber auch, das darf man nicht vergessen, rechter Verteidiger ist und bleibt einfach die undankbarste Position, genauso wie linker Verteidiger natürlich auch, die man so hat. Es wird erwartet, dass du immer nach vorne läufst, dass du dich einschaltest, dass du am Offensivspiel teilnimmst, aber wehe, du bist nicht rechtzeitig wieder hinten und verteidigst und machst deine Seite zu. Ist glaube ich, ein undankbarer Job, und wenige Bundesliga- oder auch Zweitliga-Vereine haben da wirklich Spieler auf diesen Positionen, wo man sagt, das läuft, das ist richtig gut. Ich glaube, Philipp Lahm hat so ein bisschen die Anspruchs- oder die Erwartungshaltung, so muss man sagen, die Erwartungshaltung auf dieser Position versaut für die anderen Spieler, die vielleicht nicht so gut sind, wie ein Philipp Lahm es damals war. Olli Sorg ist natürlich nicht so gut, wie ein Philipp Lahm es damals war, aber, und jetzt müssen wir das Ganze so ein bisschen einordnen, ihr seid nicht mehr Erste Liga, wir sind nicht mehr Erste Liga. Der Vertrag von Olli Sorg war bei uns ja ausgelaufen, das heißt, ihr habt ihn quasi auch für Umme abbekommen, und ich denke, wenn er auch vielleicht nicht zu den 10 besten rechten Verteidigern der ersten Liga gehört, so wird er aber sicherlich in der zweiten Liga eine gute Rolle spielen. Also ich bin grundsätzlich recht optimistisch, dass ihr, also für euch, für uns jetzt nicht, bin da recht optimistisch, dass ihr da einen ganz guten Deal mitgemacht habt, gerade da er halt auch nichts gekostet hat. Und man kann den spielen lassen. Also da, gerade in der zweiten Liga, glaube ich, ist das keine Vollkatastrophe, wenn der dort auftritt. Und wie gesagt, er hat mir tatsächlich besser als Dritter, als rechter Innenverteidiger in der Fünferkette gefallen, und das zeigt ja dann auch ein Stück weit, dass er ja flexibel ist, dass er auch die eine oder andere Position spielen kann, vielleicht auch, wenn bei euch dann Fünferkette angedacht ist, aushelfen kann. Insgesamt würde ich sagen, seid nicht ganz so unzufrieden mit dem Transfer, freut euch darüber. Ich hätte ihn hier in der zweiten Liga zumindest, ja, hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass er bei uns bleibt. Im Moment haben wir, glaube ich, noch keine Alternative zu ihm. Mal gucken, wer dann am Ende kommt und wie sich das dann finanziell darstellt. Gehe aber davon aus, dass man für umsonst wenige mit der Erfahrung, und das sind ja irgendwie 100, weiß gar nicht, was hat er denn, 160, 170 Bundesligaspiele insgesamt oder sogar noch mehr. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass da in der zweiten Liga so ein abgezockter, abgebuchter Typ sicherlich nicht verkehrt ist. Aber wir sind auch zweimal mit ihm abgestiegen, von daher ist auch nicht alles gut gewesen. Also, schwierige Geschichte mit Olli Sorg, aber ich glaube, ein guter Junge ist er sowieso, und von daher viel Spaß in Nürnberg, Olli, an dieser Stelle. Lass krachen.
Ja, Flo, Oliver Sorg, wie gesagt, kein unbeschriebenes Blatt, jede Menge Spiele in der ersten Liga gemacht für den SC Freiburg, für Hannover 96, ein Länderspiel, das unter sehr kuriosen Umständen zustande kam, weil gefühlt einfach niemand mehr verfügbar war, alle im Champions-League-Finale oder irgendwo im DFB-Pokal gerade abgestellt waren. Mit Oliver Sorg bekommt man jetzt einen Rechtsverteidiger, der ja seine Klasse nachgewiesen hat, der auf jeden Fall Erfahrung besitzt. So jemanden, wie wir ihn uns wahrscheinlich gerade für den Linksverteidiger wünschen würden nach dem Abgang von Tim Leibold. Wie es ihn ja vielleicht braucht, vielleicht aber eben auch nicht braucht. Das ist so ein bisschen so die die große Frage. Man hat Enrico Valentini, der hatte sich im Saisonschlussspurt verletzt. Man hat jetzt mit Sorg den Backup, den man mit Bauer abgegeben hat, auf jeden Fall wieder. Aber eigentlich auch niemanden da geholt, der jetzt besonders viel mehr kann, als es eben Enrico Valentini kann. Wie schätzt du den Transfer von Oliver Sorg zum FCN ein?
Ich denke, da steckt so ein bisschen die Überlegung dahinter zu sagen, ja, da haben wir jemanden, der theoretisch auch auf links spielen kann, der theoretisch auch Innenverteidiger spielen kann. Also so eine Bauer-Überlegung, die ja, also war ja bei Bauer auch so, dass man gesagt hat, ja, den kann ich theoretisch auch auf links stellen, den kann ich theoretisch auch ins defensive Mittelfeld oder in die Innenverteidigung stellen. Aber der eben dann in Anführungszeichen uns gehört, also der halt Vertrag beim FCN hat und nicht nur ausgeliehen ist, der auch ein bisschen weiter Erfahrung mit sich bringt. Und ich glaube schon auch, dass man bei Enrico Valentini so ein bisschen überlegt, der war jetzt zweimal lange verletzt, kommt der wieder rein? Also auch jemanden, der ohne Probleme Stamm spielen kann. Ich denke, das große Problem bei Oliver Sorg im Vergleich zu den anderen Spielern, über die wir noch reden werden, ist, dass er eben nicht unbedingt das Tempo mitbringt, das jetzt eigentlich für Kanadi-Fußball nach der bisherigen Prägung gebraucht wird. Also das ist schon ein bisschen ein Stück weit langsamer, aber insgesamt halt eine Überlegung im Sinne von, dass man eben dann jemanden hat, der auf jede der Positionen in der Kette spielen kann, der Enrico Valentini herausfordert, der nicht unbedingt besser ist. Ich habe auf Clubfans United ja mal so einen Statistikvergleich gemacht. Da sieht man, also dass beide so ein bisschen unterschiedliche Stärken haben, aber das durchaus, also das Sorg ein bisschen passsicherer ist, aber dass Valentini ein paar mehr Bälle abfängt und auch ein bisschen häufiger in den Zweikampf geht. Also, dass man da einfach so einen Zweikampf auch hat, der beide vielleicht auch nochmal ein bisschen zu Leistungen antreibt, ist ein solider Transfer, ist jetzt aber durchaus sowas, wo man sagt, da hat man halt einfach Robert Bauer jetzt nicht 1:1 ersetzt, aber das ist eine ähnliche Idee wie bei Robert Bauer einfach.
Oliver Sorg ist auf jeden Fall der älteste Neuzugang des ersten FC Nürnberg. 29 ist er mittlerweile und damit 5 Jahre älter als Felix Lohkämper, Nicolas Dovidan und sogar 9 Jahre älter als Robin Hack. Über die wollen wir jetzt sprechen. Anfang, Flo, möchte ich mit Nicolas Dovidan, der, ich weiß gar nicht, 2 Stunden, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, verkündet wurde. Es raschelte schon gewaltig im Blätterwald in den letzten Tagen. Jetzt ist es bekannt gegeben worden, er kommt vom 1. FC Heidenheim. Er kennt Damir Kanadi aus Altach und hat sich in unserer Abwesenheit quasi in der 2. Liga zu einem der besseren offensiven Mittelfeldspieler gemausert. Jemand, den es so im Kader des 1. FC Nürnberg nach den vorhin beschriebenen Abgängen auch nicht mehr gab.
Ja, also ist jemand, der halt auch die hängende Spitze spielen kann, der sowohl links als auch zentral spielen kann und der ordentlich Tore gemacht hat letzte Saison. Ist jetzt, glaube ich, also die 11, die da stehen für Heidenheim, in der vergangenen Saison. Ich weiß nicht, ob man die jetzt jedes Jahr erwarten kann. Also das sieht man dann auch, wenn man das mit den Expected Goals vergleicht. Also die Expected Goals liegen da bei 5,4. Also er hat halt da einfach auch viele, viele Buden gemacht, die normalerweise oder seltener reingehen. Aber 5,4 ist für einen zentralen Mittelfeldspieler immer noch ein richtig guter Wert. Dazu kommen nochmal 4 Assists. Also das ist jemand, der einsetzen kann, der Tempo hat, der ins Dribbling geht, der... Also ich habe mich auf Fans United schon mal so ein bisschen gab es auch so ein bisschen die Diskussion, ist das jetzt ein Jahr später ein Möwald-Ersatz oder nicht? Nicht so ganz, weil er noch ein Stück weit offensiver ist als Möwald, selbst wenn Möwald damals auch als Zehner kam und jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren so ein bisschen nach hinten gewandert ist, weil der dann doch auch so in der Ballgewinnung mehr Stärken hatte. Aber ist auf jeden Fall ein Spieler, der so vom Typ her, glaube ich, ein ganz, ganz schwer zu vergleichen ist mit irgendjemandem, den man so bisher überhaupt hatte, weil es eben jemand ist, der so ein bisschen aus der Tiefe des Mittelfelds kommt, der aber gefährlich ist und gleichzeitig aber auch ein Auge für einen Mitspieler hat. Also ich bin total begeistert von dem Transfer. Also ich finde, das ist genau die Art von Spieler, die es braucht, weil er eben zusätzlich noch Tempo und Technik mitbringt.
Ja, wir dürfen gespannt sein, was wir dann von ihm sehen werden. Du hast es ja angesprochen, Expected Goals, Vergleich mit denen, die dann wirklich geschossen wurden. Dass es nicht immer in einer Saison für Mittelfeldspieler so läuft, das haben wir ja letzte Saison trotz dann eben Aufstieg sehr eindrucksvoll auch bei Hanno Behrens gesehen, der ja davor in der zweiten Liga eine Bude nach der anderen gefühlt geschossen hat. Ja, deswegen vielleicht nicht unbedingt an Zahlen aufhängen bei Dovidan, sondern ja, eher den Wert der in der Mannschaft letzten Endes für ihn sehen. Wenn du jetzt mal einen Blick da auf das zentrale Mittelfeld und auf die Verteidigung werfen musst und da Palikuca letzten Endes eine Empfehlung geben dürftest, welche Positionen noch nachgerüstet werden müssten, worauf würdest du drängen?
Also auf jeden Fall braucht man noch einen dritten Innenverteidiger, wenn nicht sogar einen vierten. Also ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Man kann nicht nur mit Marc Reiter-Mühl, Jäger und Graulich in die Saison gehen. Das wäre arg riskant. Also mindestens einen dritten Innenverteidiger, je nachdem, wie Damir Kanadi mit Lukas Jäger plant oder nicht. In den Testspielen spielt er ja recht viel. Den kennt er ja auch aus Alltag. Also von daher ist das auch ganz interessant, ob der jetzt nicht plötzlich eine größere Rolle spielt. Das ist die eine Sache. Ansonsten ist so die Frage, eigentlich ist man momentan dann sonst, wenn man so die zentrale Achse anguckt, eigentlich ziemlich gut besetzt. Also defensives Mittelfeld sind genug Spieler da, da muss man abwarten, ob Patrick Erras den Verein nicht doch noch verlässt oder nicht. Wenn dem so wäre, müsste man vielleicht doch noch nach einem defensiven Mittelfeldspieler auch schauen, also nach einem reinen Sechser. Ansonsten zentrales Mittelfeld hast du mit Behrens, mit Fuchs auch noch zwei Leute. Offensives Mittelfeld mit Dovedan, mit Kerk, der jetzt anscheinend als Zehner gesehen wird, plus Simon Rein, den Kanadi auch auf die Zehn stellt, was ich ehrlich gesagt sogar eher verstehen kann als Sebastian Kerk, weil Simon Rein ein ganz gutes Auge für die Mitspieler hat und sich auch mal auf engem Raum durchsetzen kann. Das bei Sebastian Kerk habe ich das jetzt einfach in den letzten Jahren nicht so gesehen, also den sehe ich ehrlich gesagt schon, wenn dann eher auf dem Flügel. Also das sind so die Sachen in der Abwehr, klar. Jenseits des Innenverteidigers noch ein Linksverteidiger.
Also es gibt auch da noch was zu tun und wie auf allen Positionen hängt es natürlich vor allem daran, wer den Verein noch verlässt, denn zu allem Übel ist das Transferfenster noch verdammt lange offen, noch über 2 Monate. Ich glaube am 2. September schließt es, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und
absolut korrekt.
Ja, da ist noch viel Zeit für Abgänge, für mögliche Last-Minute-Transfers, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Deswegen ist das natürlich immer nur eine Zwischenaufnahme, die wir hier letzten Endes gerade betreiben. Du hast gerade eben schon mal die Außenpositionen angesprochen, Flo. Über die wollen wir uns gleich unterhalten. Denn der erste FC Nürnberg, der hat noch 2 weitere Spieler verpflichtet. Robin Hack kam von der TSG Hoffenheim und Felix Lohkämper kam vom 1. FC Magdeburg. Darüber unterhalten wir uns gleich hier bei Total Beklubbt.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 2 Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Die Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk.
Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk.
Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
Auf meinsportpodcast.de.
Die letzten beiden Neuzugänge, Stand 1.7. 21.12 Uhr des 1. FC Nürnberg, heißen Robin Hack und Felix Lohkämper. Ich möchte mich mit Florian Zenger von Clubfans United jetzt über diese beiden Spieler noch unterhalten. Auch zu denen haben wir eine Einschätzung bekommen. Und wir wollen gleich mal bei Felix Lohkämper reinhören. Da haben wir von Alex, dem Macher des Magdeburg-Blogs nur der FCM.de, eine Einschätzung bekommen zum neuen Offensivspieler des 1. FC Nürnberg.
Hi, hier ist Alex von nur der FCM.de, dem Fanblog und Podcast zum 1. FC Magdeburg, und ihr habt um eine kleine Einschätzung zu eurem Zugang Felix Lohkämper gebeten. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ihr da aus meiner Perspektive einen richtig guten Kicker bekommt. Felix war 2 Jahre bei uns, von 2017 bis 2019, und hat tatsächlich auch ein bisschen gebraucht, um sich dann in die Stammformation zu spielen. Unter unserem alten Trainer Jens Hertel kam er eher zu Kurzeinsätzen, kam viel von der Bank, und Jens Hertel sah ihn auch eher in seinem Spielsystem als Flügelspieler, häufig über rechts, aber durchaus auch über links. Und Michael Oenning, der ja dann im November 2018 übernommen hat, gab es einen Systemwechsel. Oenning ließ dann in der Folge eigentlich immer mit 2 Spitzen spielen. Eine davon war Felix Lohkämper, der dann eigentlich gesetzt war unter Oenning und ich glaube auf insgesamt 29 Zweitligaeinsätze gekommen ist im Endeffekt. Also Stärken von Felix Lohkämper sind auf jeden Fall sein Antritt, seine Explosivität, seine Geschwindigkeit. Also der hat schon ein sehr, sehr gutes Tempo. Er macht aus meiner Sicht auch ganz gute Läufe in die Tiefe. Ist ein unheimlich fleißiger Spieler, der vorne auch aggressiv ist, sozusagen früh stören kann. Also wenn ihr so eine Idee habt von irgendwie frühem Pressing oder so, dann ist Felix Lohkämper da, denke ich, ein Spieler, der dazu sehr, sehr gut passen kann. Das große Manko, was er noch hat, ist seine Chancenverwertung. Also er bekommt schon gute Abschlussgelegenheiten. Er bringt sich auch selbst in gute Abschlussgelegenheiten, kann sich die auch selber kreieren. Aber es fehlt dann eben immer noch so ein kleines bisschen der Killerinstinkt. Ich glaube, er hat in der vergangenen Saison 6-mal getroffen für uns und hatte definitiv aber Chancen für, mindestens mal eine 2-stellige Torausbeute. Also da kann definitiv noch mehr gehen. Das wird sicherlich auch die Sache sein, an der er arbeiten wird. Aber wie gesagt, er ist noch jung und hat definitiv das Potenzial, da in der zweiten Liga zu bestehen. Das hat er jetzt in der vergangenen Saison auch gezeigt und euch sicherlich auch zu helfen. Ich wünsche Felix Lohkämper bei euch auf jeden Fall eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit und euch natürlich in der zweiten Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison alles Gute und auch viel Erfolg. Wir hätten sehr, sehr gerne dann noch ein Jahr mitgespielt, aber es hat nicht sollen sein. Aber vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja mal in der Zukunft. Also alles Gute, viel Erfolg und viele Grüße aus Magdeburg.
Ja, Flo, Felix Lohkämper ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, was die eigentliche Position angeht. Das kommt zu den Alex-Worten schon ein bisschen raus, kam, glaube ich, auch bei dir auf Clubfans United so ein bisschen raus. Phasenweise hat er als Mittelstürmer gespielt, teilweise auch so ein bisschen dahinter, dann wieder Außenbahn. Was er auf jeden Fall mitbringt, ist Tempo, da sind sich alle einig. Ist das letzten Endes jetzt so ein Spieler, den man vielleicht ein bisschen perspektivisch geholt hat, wenngleich er schon 24 ist, wo man mal schaut, okay, wie baut man den jetzt ins System ein? Den kann man auf der einen, auf der anderen Position ganz gut gebrauchen. Auch vielleicht im Hinblick auf einen möglichen Abgang von Michael Ishak, ohne da jetzt irgendwie vorgreifen zu wollen. Was machen wir mit Felix Lohkämper? Wie hoch schätzt du seine Chancen ein, dass er beim 1. FC Nürnberg wirklich eine gewichtige Rolle spielt?
Also, das ist wirklich, wie du sagst, sehr diffizil, da jetzt so wirklich einzuschätzen. Er hat den Vorteil, dass er eben auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Also er hat jetzt in den Testspielen vor allem auf Außen in so einem 4-2-3-1 oder eben als Spitze im 4-4-2 mit Raute bisher agiert. Also das ist, merkt man dann auch schon, also ist dann genauso jemand, den man eben auf diesen Positionen bringen kann. Ist aber, da merkt man ganz deutlich, also aufgrund des Tempos jemand, wo man sagt, da war ein Plan dahinter, ganz eindeutig, weil dieser Plan eben dann auch sagt, wir brauchen schnelle Spieler. Also das ist ja bei Robin Hack dann ähnlich. Also einfach viel ins Tempo setzen, viel auf diese Art des Fußballs setzen, ist ja dann durchaus ganz interessant, da zumindest einen Plan zu erkennen. Ansonsten ist es, ja, also ich würde ihn eher auf außen momentan sehen, also dass er da die größeren Chancen hat, aber wenn sich im Zentrum was verschiebt, dann ist es wieder anders. Andererseits ist der auch so jemand, den man durchaus mal in einem 4-4-2 eben als zweite Spitze auch neben einem Ishak oder neben einem Knöll oder so sich vorstellen kann. Also das ist ganz, ganz interessant zu sehen, dass der eben variabel ist, was ja auch wieder was ist, was von Vorteil ist. Also, aber ist insgesamt schon, also stimme ich schon auch dem Kollegen vom Magdeburg-Blog zu, also durchaus schwierig, jetzt da die eine Position für ihn zu finden.
Vielleicht auch eben genau der Spieler, den man rund um Michael Ishak immer haben wollte oder den wir uns ja mitunter auch immer mal gewünscht haben, dass du jemanden hast, der ein bisschen um Ishak drumherum spielen kann. Wir dürfen gespannt sein. Robin Hack ist ja ein junger Typ, 20 erst, links außen bei der TSG Hoffenheim beziehungsweise eben in den U-Teams dort gespielt. Auch zu ihm haben wir eine Einschätzung bekommen von Marco Ripanti. Ihr erinnert euch womöglich an seine Stimme. Er war letzte Saison zweimal im Gegnergespräch hier bei Total Beklubbt zu Gast. Und er schätzt für uns Robin Hack ein.
Ja, mein Kompliment an den ersten FC Nürnberg zur langfristigen Verpflichtung von Robin Hack von der TSG Hoffenheim. Da hat man sich wirklich die Kräfte eines unglaublich talentierten jungen Mannes gesichert, der mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren nochmal massiv auf sich aufmerksam machen wird. Wir hatten bei der TSG ja leider nicht allzu oft das Vergnügen, aber bei seinen Einsätzen, gerade bei seiner Premiere zum Beispiel in Freiburg, wo er leider verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, nachdem er das frühe 1-0 gemacht hat. Und in zahlreichen U21-Spielen konnte man sehen, wie talentiert Robin Hack ist. Er ist vor allen Dingen ganz stark im Spielaufbau und hat ein tolles Auge für das Spiel geschehen und setzt seine Mitspieler wirklich immer wieder sehr gut ein. Und dazu kommt auch noch, dass er wirklich torgefährlich sein kann. Und mit seinen jungen Jahren wünscht man ihm beim ersten FC Nürnberg jetzt wirklich ganz, ganz viele Einsatzzeiten und dass er sich weiterentwickeln kann. Und wie gesagt, ich hätte ihn gerne bei uns weiter gehabt, aber da war jetzt der erste FC Nürnberg wirklich auf der Hut und hat sich da ganz starken Mann gesichert. Viel Erfolg auch dem Club und viel Freude mit Robin Hack. Danke.
Du hast es schon angesprochen, Flo, auch Robin Hack, jemand mit Tempo, wenngleich hier die Einordnung ein bisschen leichter fällt. Robin Hack ist jemand, der ist auf der Außenbahn beheimatet. Das ist jemand, der, ohne Felix Lohkämper jetzt nahe treten zu wollen, der kann Fußball spielen, der weiß, was mit dem Ball anzufangen. Gute Ballbehandlung. Das ist jemand, der sicherlich eben auch mit dem klaren Plan geholt wurde, dass der früher oder später schon irgendwie in die Startelf da gespült werden soll, wenn das System von Damir Kanadi denn so greift, wie man sich das vorstellt.
Ja, also ist jemand, gilt unter seinem Jahrgang ja auch als einer von den zwei schnellsten. Also das ist durchaus jemand, der da auch ein klarer Plan dahinter ist. Aber jetzt gleich von Anfang an, das ist halt wieder sowas, er ist halt verletzungsanfällig, hat sich jetzt auch gleich wieder eine Adduktorenverletzung zugezogen. Ob das dem dann im Weg steht, ist dann auch die Frage. Da gibt es ja auch so Zitate von Julian Nagelsmann, die so ein bisschen in die Richtung gehen, dass er eben so von da, dass das manchmal auch eher so an der Einstellung oder am profihaften Verhalten liegt. Wenn er das abstellt, dann ist er auf jeden Fall jemand, der eine Rolle spielen kann auch in der Startelf. Also eben, wie du sagst, wenn es das System hergeht, wenn es diesen Außenbahnspieler gibt, den wird es nicht in allen Situationen und in allen Spielen gehen. Wenn es jetzt auf dem 4-4-2 mit Raute rausläuft, dann glaube ich, ist er jetzt jemand, wo es schwieriger ist, eine Position für ihn zu finden. Also ob er dann wirklich diese hängende Spitze genauso geben kann wie jetzt ein Lohkämper oder auch ein Palacios oder ein Misicjan, die das eher spielen können. Weil Misicjan vom Typ ja auch jemand ist, der eher außen spielt. Also das sind so Sachen, da ist er vielleicht weniger geeignet, wenn es ein 4-2-3-1 oder ein 4-1-4-1 mit klaren Außenspielern gibt oder ein 4-3-3, dann ist er auf jeden Fall jemand gerade für die linke Außenbahn.
Der 1. FC Nürnberg hat reichlich Außenbahnspieler abgegeben, beziehungsweise eben zwar den ein oder anderen potenziellen oder rein formal Außenbahnspieler schon irgendwie auch noch im Kader stehen, aber das ist auf jeden Fall eine große Baustelle, die da beim Club definitiv vorhanden ist. Jetzt hat man da zweimal bereits gehandelt. Wie zufrieden bist du eben vor dem Hintergrund der Spielidee von Kanadi mit den aktuellen Neuzugängen und wie schätzt du denn die den Handlungsbedarf in der Offensive noch ein, gerade wenn wir in den Sturm gucken, wenn wir eben auf die offensiven Außenbahnen schauen?
Also ich denke, das hängt viel davon ab, was mit Virgil Misicjan ist. Also da scheint es ja wohl jetzt so zu sein, also dass der Prozess so angesetzt ist, dass kein Urteil vor Ende der Transferphase zu erwarten ist, und ob sich dann wirklich jemand das Risiko gibt, da jemanden zu holen, der dann vielleicht irgendwann doch für 2 bis 4 Monate im Gefängnis sitzt und dann dadurch ausfällt, das weiß ich nicht. Also deshalb, ich kann es mir zumindest schwer vorstellen. Also von daher ist es jetzt was, wo ich sage, wahrscheinlich bleibt er. Und dann, denke ich, braucht man, um das Ganze abzurunden, nur noch einen. Wenn Misicjan geht, bräuchte man wahrscheinlich sogar 2, also für jede Außenbahn nochmal einen vielleicht. Das ist das eine. Im Zentrum ist es auch so, da hast du eben Ishak, du hast Knölls, Relak fällt lange aus, du hast Besson geholt für die U21, aber Entschuldigung, aber das ist jemand, der perspektivisch wahrscheinlich recht schnell in den Kader kommt. Du hast dahinter noch Stetschik in der U21, der bei der U20-WM getroffen hat. Also das sind auch Leute mit Perspektive nach oben. Von daher ist es da schwierig. Also ich denke, so das Interesse an die Gerüchte, die da rumgehen. Also heute hieß es, ein israelisch-kongolesischer Spieler von Hapoel Tel Aviv geht ins Probetraining, du hast ein Interesse an Fabian Schleusener. Das heißt, da wird auf jeden Fall vorne drin auch noch was passieren. Also an jemanden, der eben so diese hängende Spitze, aber auch vorne drin, ganz vorne drin spielen kann. Wahrscheinlich wird da noch jemand kommen. Das ist auch so, dass man eben ja nicht abschätzen kann, wie jetzt Michael Ishak sich da weiterentwickelt. Erstens geht er, bleibt er. Tendenz ist wahrscheinlich eher, dass er bleibt, aber das ist keinesfalls sicher. Und zum anderen eben spielt er nochmal eine Runde wie im Aufstiegsjahr in der Hinrunde, wo er sehr viele Tore schießt, oder brauchst du nicht doch noch jemanden, der für mehr Tore sorgen kann? Also da gibt es genug Namen, die man sich vorstellen kann in der Spitze. Aber da ist eben die Frage, macht man es oder holt man da jemanden, der Ishak Konkurrenz macht, oder holt man da jemanden, der vielleicht sogar ein bisschen tiefer spielen kann, der nur im Notfall vorne reingehen kann? Also es ist ein bisschen schwierig, gibt gute Argumente für beides, aber ich denke, da wird auf jeden Fall auch noch was passieren, genauso wie auf den Außenbahnen.
Ja, auf den Außenbahnen soll ja angeblich auch noch Chatrak Akolo kommen, der allerdings noch beim Afrika-Cup verweilt, der ja ebenfalls beim VfB Stuttgart, Entschuldigung, letzten Endes war und mit dem dann abstieg. So ein bisschen natürlich auch ein Muster, das da ein Stück weit auffällt, dass relativ viel zwischen Absteigern oder Absteigern aus dem Vorjahr jetzt aktuell beim FCN hin und her transferiert wird. Du hast es schon angesprochen, viel hängt davon ab, was jetzt einfach in den nächsten Wochen da noch passiert. Es wäre sicherlich im Interesse des 1. FC Nürnberg, dass relativ schnell Klarheit in viele Personalangelegenheiten auch kommt, dass, wenn die Saison einmal läuft, wir nicht noch ein riesengroßes Tohuwabohu dann in den Kader hineinbekommen. Wie gesagt, es geht am 28. Juli oder am Wochenende des 28. Juli, so viel steht ja bisher nur fest, gegen Dynamo Dresden los. Und dann hat man ja doch letzten Endes bis zum Schluss des Transferfensters schon 5 Spieltage gespielt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Da willst du nicht, dass der Kader nochmal komplett auf links gedreht wird durch späte Abgänge oder dann eben erzwungene, vielleicht auch Last-Minute-Transfers des FCN. Flo, wenn du jetzt generell nochmal so auf den Kader in seiner Gesamtheit blickst, vielleicht auch vor dem Hintergrund, was du da in Testspielen mitbekommen hast, die der Club bereits bestritten hat, wie ja, positiv blickst du in Richtung Zukunft? Ist das ein seichter Umbruch, den wir da beim FCN sehen, der aber eben einer gewissen Idee folgt?
Ja, das ist, habe ich mich letztens erst mit Steffen, der ja auch ab und zu bei Total Beklubbt ist, drüber unterhalten. So die Einordnung, ist es wie groß ist der Umbruch, ist dann eben schwierig. Also wir haben dann auch mal gemeinsam geguckt, also recht viel weniger Abgänge und Zugänge als das, was bisher gelaufen ist, hast du eigentlich in der Saison nie, egal wer du bist. Und es hat auch keinerlei Korrelation mit dem, wie erfolgreich eine Saison ist. Paderborn hatte insgesamt in der letzten Saison, glaube ich, um die 40 Transfers, also wenn man Zu- und Abgänge mitrechnet. Also es ist dabei her schwierig zu sagen, ist das jetzt, wie groß ist der Umbruch? Ist es einer, du hast natürlich eine Achse, die wahrscheinlich bleibt. Also du hast Valentini, du hast Mühl, du hast Martenia, du hast Behrens, du hast wahrscheinlich auch Ishak. Also du hast durchaus Spieler, die bleiben, wo es auch so eine gewisse Konstanz da ist. Andererseits ist die Umstellung eine gewaltige. Also die Art des Fußballs ist wirklich total anders. Also der Vergleich zwischen Michael Köllner und Damir Kanadi ist in ganz, ganz vielen Punkten wirklich extrem anders, was die Idee des Fußballs angeht, was Pressing und was Tempo angeht. Das ist auch eine Unwägbarkeit. Also ich finde, dadurch, dass die Betonung auch schon immer darauf liegt, man will in den nächsten 2 Jahren aufsteigen. Also ich würde momentan eine sorgenfreie Saison nach unten, aber kein großes Angreifen nach oben erwarten. Stand jetzt. Aber Stand jetzt heißt auch, ich kenne die zusätzlichen Transfers nicht. Ich weiß nicht, ob Lukas May kommt. Ich weiß nicht, ob Chadrak Akolo kommt. Ich weiß nicht, ob im Sturm plötzlich irgendjemand völlig Neues ausgegraben wird. Also deshalb kann man es jetzt natürlich noch nicht seriös einschätzen. Ich denke, das wird ein Umbruch sein, der durchaus spürbar ist. Auch der Club wird auf dem Platz auch nicht nur aufgrund von neuen Trikots, sondern auch aufgrund von einer neuen Spielweise anders aussehen. Wenn da alles in alles greift, dann kann es auch funktionieren. Aber ich denke, auch aufgrund der Struktur der Liga, dass andere da wahrscheinlich eher oben reinstoßen. Also ganz oben.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Der erste FC Nürnberg versucht eine neue fußballerische Identität zu finden. Ich glaube, das bleibt unterm Strich. Ob das Personal dann dafür ausreicht und ob das dann auch alles gleich so funktioniert, das werden wir sehen. Die ersten Schritte sind auf jeden Fall in diese Richtung gemacht. Die gerade offensiven Neuzugänge scheinen genau da in dieses Muster zu passen. Es gibt einige Baustellen, an denen noch gearbeitet werden muss, und wir dürfen gespannt sein und werden dranbleiben, was der erste FC Nürnberg und seine Verantwortlichen in den nächsten Wochen tun werden, um eben den Weg Richtung Erfolg zu ebnen. Ich bedanke mich bei Florian Zenger von Clubfans United für seine Einschätzung zu den bisher getätigten Transfers rund um den FCN, und wir melden uns nächste Woche wieder, dann mit einer Spezialausgabe, so viel sei schon mal verraten. Bis dahin, macht's gut und immer schön total beklubbt auf meinsportpodcast.de einschalten.
Servus.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise.
Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.